geht's los. Ja, liebe Freunde der Lesekunst, des Schreibens, des Zuhörens, des Mitmachens und ja, freue mich, dass ihr alle da seid und ja, freue mich natürlich auch, dass die Frau Klofka da ist, der Herr Klofka und ja, fangen wir an. Ich habe jetzt hier so eine Zettelkiste und würde einfach mal sagen, jetzt hier, ich nehme den ersten. Ja, was hast denn du Schönes mitgebracht? Hast du wieder so ein Telefonbuch mit hier oder so ein Laptop?
Was ist denn das? Von der Farbe kommt es fast ans Telefonbuch ran. Das klassische. Ja, klingt besser.
Und von der Farbe her, das ist ja etwas Neumodisches, hast du gesagt. Ne?
Ja, das ist total modern.
Und die haben jetzt auf die Hüllen druckt, die auch jetzt was steht denn da vorne drauf?
Da steht Heine zum Vergnügen. Ach, ist tatsächlich von Reklam, Mensch.
Warum du so komische Geräusche machst am Mikrofon?
Ach, ich verstehe den Titel an sich nicht. Also das zum Vergnügen hätte man sich selbst erklärt.
Na gut, es führt weg, ne?
Ja, ist aber auch nur für den Anfang. Ja. Und nur ganz kurz.
Gut. Das weißt du, dass wir viel Zeit haben, ne?
Ja, aber Heine ist jetzt erstmal so nur ganz
wenn du
kurz.
Keine Telefone mitbringst.
Das ist aber viel enger bedruckt als das letzte. Und da steht auch viel aber mehr
drin. Da sind auch wieder Bilder drin, steht das?
Ja, da sind überall immer Bilder drin in diesen Büchern.
Schön.
Ich lese ja auch nur Bücher, wo Bilder drin sind.
Das macht dich sympathisch.
Ja. Ich würde dann jetzt einfach anfangen, bevor wir hier noch...
Von was lässt du dich eigentlich aufhalten?
Ich weiß es doch nicht, dauernd quatscht hier einer dazwischen.
Das mach ist doch mal.
Ja, also es ist aus dem Teil betitelt als Madame, ich liebe Sie. Dahin geht das heute thematisch auch ein bisschen. In der Zeitung stand ja auch was von Liebe und so und Zwischenmenschlichkeit. Kommt man ja nicht drum rum als Mensch. So, Heine. Es hat gar keinen Titel.
Karl Georg.
Geh nicht durch die böse Straße, wo die schönen Augen wohnen. Ach, sie wollen allzu gütig dich mit ihrem Blitz verschonen. Grüßen allerliebst herunter aus dem hohen Fensterbogen. Lächeln freundlich, Tod und Teufel sind dir schwesterlich gewogen. Doch du bist schon auf dem Wege und vergeblich ist dein Ringen. Eine ganze Brust voll Elend wirst du mit nach Hause bringen. Geht jetzt weiter mit Chasing Amy, das ist dann auch von mir. Sie bringt bei Tageslicht, wo sie geht und steht, Männerköpfe zum Nicken, mit der Art, wie ihre Hüften von links nach rechts und zurück wippen. Keiner weiß so genau, ob sie weiß, doch sie hält die Welt in Atem. Schon kleine Jungs wären für sie bereit zu verwegensten Heldentaten. Und wenn dann die Nacht anbricht, schließt sie den Laden auf, erfüllt jedem seine Träume, der sich leisten kann, dass er sie gerade kauft. Sie könnt Laufstege erobern, bleibt ein urbaner Mythos. Denn das steuerfreie Einkommen, das sie Kerlen aus der Tasche zieht, genügt noch. Den Lebensstandard zu wahren. Wer weiß schon, was wird, wenn die Blüte einst vergeht, wenn sie nicht mehr Köpfe, sondern sie der Zahn der Zeit verdreht. Doch bis dahin dreht sie vormittags mit Mary Jane Runden im Park. Warum morgen planen, was zur Seite legen, wenn sie heute noch arme Hunde vernarrt? 50 Euro, 20 Minuten Standardprogramm, damit der nächste Kunde kommt. Währenddessen erscheint ihr ein 0815-Leben mehr als ungewohnt. Die Kippe danach Pflichtprogramm wie die Dusche nach der Dienstleistung. Und irgendwie bringt sie in jeder Schicht dann doch die Zeit rum. Dabei verzichtet sie während der Geschäftszeiten konsequent auf Alk und Gras, der Kopf muss klar bleiben, schon damit sie immer ihre Haltung wahrt. Denn die ist alles, was zählt, während sie nach Zählbarem strebt. Die Kundschaft lebt die Illusion von Kontrolle, während sie fast jedem Arsch einbläst. Ihr Geschäftsmodell, das älteste der Welt und seit Jahrhunderten gleichbleibend. Sie selbst ist erst 3 Jahre dabei und die Erfahrungen mitunter leicht beißend. Oder zumindest der Körpergeruch des ein oder anderen Geschäftspartners. Doch es gibt da einen, der, wenn überhaupt, nur am Rande für den Sex da ist. Er meint, die Kasse zahlt eh nicht, also wieso dann ein Seelenklempner, wenn er mit ihr doch sowieso so viel besser reden könne. Am Anfang noch zögerlich, nimmt sie es an, kassiert nicht ab. Manchmal vergisst sie den Businessplan beim Reden die ganze Nacht. Er erzählt von alten Wunden, Angst vor Sozialkontakten, was er für ein Loser ist. Und sie geht auf ihn zu, fasst in ihm auf, verrät auch, dass man sie eigentlich am anderen Ufer trifft. Sie sind beide Opfer der modernen Zeiten, weil die Möglichkeiten von hier bis zum Mond reichen und sie doch nur immer ins Leere greifen, auf der Suche nach Eckpfeilern, die den Weg weisen. Ja, die Masse tobt.
Die waren jetzt von deinem Eckpfeiler so überrascht, ne?
Ja, Eckpfeiler. Eckpfeiler. Steht ja, also damit steht und fällt vieles.
Ich glaube, ich bin ein bisschen leiser. Mich könntest du mal auf der 1 bitte höher schieben.
Die 1 bitte lauter.
Ist die 1 laut genug? Ja. Gut. Weil ich verstehe mich manchmal selber nicht.
Das liegt aber nicht an der Lautstärke. So.
Das war jetzt im Winken im Eckpfeiler, ne?
Ja, kann wehtun, ne?
Ja, nee, ich pass nur auf.
Tut mir leid.
Oh, für die Leute, die es nicht gesehen haben, er hat mich gestreichelt.
Stimmt, wir machen ja Radio. So, dann mal kurz ein bisschen weg vom Thema. Operation Zephram Cochrane. Nach dem Sturm kamen die Marodeure. Jetzt ziehen sie mit AKs Richtung Abendröte. Priester dirigieren im Kampf gegen sie Knabenchöre. Doch die Zukunft ruht auf den Schultern der Tagelöhner. Und ich betrachte die Szenerie von meinem Felsvorsprung. Blick in den Sonnenuntergang. Selten war die Welt so bunt wie nach dem Kollaps. Denn ich habe Charlene an meiner Seite. Es gibt viele wie sie, doch sie ist meine. Doch so glücklich ich bin, ich werde töten für eine Handvoll Klopapier. Auftritt der Verrückte, um mir wieder zu erzählen, wir wären alle Hutmacher hier. Ich erwidere nur, weißt du noch, Ice Cube sagte mal, every hood's the same. Vermisst du nicht auch, dass die Zeugen Sonntagnachmittag Klinken putzen gehen? Immer kurz nachdem Mutti wie einst die Feddersen ruft, die Wanne ist voll, man aber gerade in dem Moment nicht mehr weiß, ob man da jetzt wirklich baden soll. Doch das alles ist jetzt scheinbar lang schon vorbei. Ist das das gelobte Land oder doch nur Folge der Atombarbarei? Und er zuckt mit den Schultern, ganz wie ich es schon erwartet hatte. Löscht das Feuer vor Einbruch der Dunkelheit. Du schiebst heute die erste Wache. Und so schmieg ich mich an Charlene in mein provisorisches Schlaflager. Die Munition ist Gold wert, also denke ich nochmal ans Grundlagentraining in Krav Maga. Und denk so bei mir, früher waren römische Münzen Leumundszeugen für Geschichtsschreiber. Die Zukunft im Blick, made in China im Hinterkopf, erkenne ich, ein taubstummer Blinder bringt einen da nur bedingt weiter. Also nehme ich mir vor, meine Version meiner Zeit festzuhalten, was war, wie es kam. Jede Zeit braucht doch einen Guido Knopp und ganz besonders in diesen Tagen. Nur das eigentliche Ziel darf mir dabei niemals, nie nicht aus dem Kopf gehen. Wir müssen das Morgen retten, eine Arche bauen, Operation Zephram Cochrane.
Ach, du bist der Indianer im Herzen, ha?
So nee, ich gucke zu viel Fernsehen, das ist alles. Das wäre jetzt auch das letzte Selbstgeschriebene, was ich mit habe.
Willst du nicht nochmal ein Stückchen Heine zwischendurch?
Muss ich zwischendurch mal schnell blättern. Ein Teil könnte bekannt vorkommen, aber egal. Kalte Finger, kalte Füße. Es beginnt, wie es endet, mit kalten Fingern kippen, drehen, siehst du da hinten am Horizont die Lichter stehen? Nicht die Sterne, alles Wolkenverhangen, nichts zu sehen. Ich meine die Reihenhaussiedlung und ihr Lichterleben. Lass uns hier auf dem Balkon noch einen letzten Drink heben, wir wissen doch, es hält nicht ewig, lass uns mitnehmen. Was möglich ist, bevor es zu schnell wieder vergeht, wir sind zu verschieden, als dass eine Chance für Liebe besteht. Sind zu gleich, als dass man sich wirklich versteht, haben zu wenig Konto, als dass es immer wieder ginge. Es war gut, wie es hätte sein können, doch es ist, wie es ist, keine Liebeshymne. Viel zu oft verloren gegangen, in elendig langen, oft nur flachen Gesprächen, und doch habe ich jedes Mal immer wieder wirklich alles gegeben, um unsere gemeinsame Lüge am Laufen zu halten, und jetzt bittest du mich rein, raus aus dem Kalten. Spielst das alte Spiel vom alles klärenden Versöhnungsfick, doch heute nicht mit mir, und alles Weitere erübrigt sich. Also leg ich los, spiel mich auf, dass ich dich will, doch nicht brauch. Kenn die Fragen selbst nicht, fall schnell ins Wort, doch will Antworten von dir, jetzt sofort. Hör, was du sagst, versteh nicht, was du meinst. Treib das Spiel so lang, bis du wieder weinst. Ich aufspring und die Jacke überstreif, zieh durch die Straßen, geplagt von Übelkeit. brüll den Mond an Boxlaternenmasten, will den Stromschlag vom Pissen am Verteilerkasten. Lauf weiter, immer weiter, soweit die Füße tragen, nur weg von dir, weg von mir, soweit die Füße tragen. Komm nicht los von dir, doch's wird nie Blüten tragen, hass nicht dich, hass nur mich in diesen Tagen. Und lauf weiter, immer weiter, soweit die Füße tragen, und eigentlich wollte ich dir ja noch so viel sagen. Doch find die Worte nie im richtigen Moment. Kümmer mich nicht drum, was die Welt von mir denkt, solange ich offensichtlich nicht in deinen Standard pass. Sah in dir mein Ein und Alles keinen billigen Absatz mag, doch das ist egal, weil ich wohl nie in deinen Standard pass. Würde ich endlich die Worte finden, würde ich noch so viel sagen. Stattdessen laufe ich weiter Richtung Morgen, soweit die Füße tragen.
Ich hätte ja auch so gerne ein bisschen Konto, dass es so ist, wie es ist.
Ja, du, Konto ist nicht alles. Lass dir das aus dem Niedriglohnsektor gesagt sein.
Ja, das klang aber so gut. Das habe ich gleich festgehalten, habe ich geklaut.
Gerne. Tantieme handeln wir dann noch aus?
Und was redest du?
Weiß ich auch nicht. Ich benutze gern Fremdwörter, damit ich wichtig klinge. Ja, ich könnte jetzt spontan dieses Buch nochmal an irgendeiner Stelle aufschlagen und was vorlesen, oder ich ziehe einen Zettel.
Blätter doch einfach, und da sagt jemand halt.
Du hast ein Händchen.
Genau am Anfang in der Mitte.
Da fängt am Anfang kein Satz an und endet auch nichts. Ach, schon wieder Fräulein. Irgendwas mit Fräulein. Schauen wir mal. Das Fräulein stand am Meere und seufzte lang und bang. Es rührte sie so sehre, der Sonnenuntergang. Mein Fräulein, seien Sie munter, das ist ein altes Stück. Hier vorne geht sie unter und kehrt von hinten zurück.
Darf ich dir anbieten?
Willst du mir einen anbieten? Ne? Willst du heute durchwegziehen? Nee. Ach, du willst mir das Schälchen hinhalten. Ja. Ein Eurozeichen?
Hm? Ja. Oh, Karl Amor. Ist das bestimmt was Versautes? Ha?
Heart and Soul Country bei Karl Amor. Oh. Das klingt jetzt im Vorfeld ein bisschen abfällig, aber die kommt, ist auch durch eine schöne Visitenkarte zu erkennen von Happy Fan Radio.
Ach, Zufall, ja? Zufall.
Zu finden in diesem Internet unter www.happyfan-radio.de.
Sag mal, ist das doch der uns hier mitschneidet?
Das könnte wohl tatsächlich der Herr Dor sein, der das auch mitschneidet hier.
Ach so, das ist ja cool, hä?
Ich bin mir sicher,
dass
es ein Zufall, dass die Visitenkarte in der Hülle gesteckt hat. So, ich habe einen Zettel gezogen in der Zwischenzeit. Christine Jakob. Blöd gelaufen, ne?
Seid ihr zusammengekommen?
Ach Gott, Karl Georg Grefe. Christine Jakob, geborene Grefe. Genau. Übrigens, kleiner Veranstaltungshinweis. Am 13. März, das ist ein Freitag, ist wieder Poetry Slam im Kap Thurgau.
Ey, das ist ja cool.
Ein Schelm, wer Böses dabei denkt und dorthin fährt, als Fanblock eventuell.
Wenn jemand mitfahren will, also wir hätten vielleicht noch einen Platz im Auto, oder?
Nee, der Tourbus rollt weiter nach Brandenburg.
Ah. Ja. Müssen wir anders organisieren. Also wir hätten zwei Plätze im Auto eventuell, wenn jemand mitkommen möchte. Spontan.
Ich sag's ja nur, es ist nur ein Programmhinweis, denkt drüber nach, liebe Leute.
Ungünstig gelöst, ne?
Ungünstig gelöst, ja. Gut, ich lese was vor. Frau Fuchs, ihr Mann winkt. Die zwei ein bisschen weniger.
Die schreit nämlich so.
Ja, ich schreie gern. Na und?
Was schreist du uns heute an?
Eine Geschichte, die da heißt, zur Sonne fliegt man nachts.
Oh, wo kommt die her?
Von diesem Papier.
Die Sonne?
Ich lese es einfach vor. Okay?
Okay.
Okay.
Ah, jetzt.
Gut. Dann horche zu. Zur Sonne fliegt man nachts. Schließe die Augen, denn dies ist eine gute Nachtgeschichte. Schließe die Augen, aber schlafe nicht ein. Schließe die Augen und höre, was ich dir erzählen werde. Ein warmer Sommerabend, wir sind in einem Restaurant, wo uns keiner kennt, auf dem Land vielleicht. Ich trage ein Seidenkleidchen, das bis knapp übers Knie reicht, mit dünnen Trägern. Die Haare habe ich hochgesteckt, sodass du die Beuge siehst, die den Hals mit der Schulter verbindet. Wir sitzen über Eck an einem winzigen, quadratischen Tisch. Ich spüre deine Knie an meinem Oberschenkel. Deine körperliche Präsenz macht mich verrückt. Ich bin es gewohnt, dass sich die Menschen in meiner Umgebung mir unterordnen. Bei dir ist es umgekehrt. Ohne Worte, durch deine bloße Anwesenheit beherrschst du alles um dich herum. Ein Blick von dir und ich werfe mich auf den Rücken wie eine Hündin und biete dem Wolf die Kehle zum Biss. Geh, zieh deinen Slip aus und bring ihn mir, sagst du, und ich stehe auf, gehorche. Dein Gut so, als du ihn einsteckst, geht mir durch und durch. Zwischen meinen Beinen pulsiert es heiß. Weiß nicht, wie ich das Essen überstehen soll. Mein Denken dreht sich um dich, um das, was du heute noch mit mir machen wirst. Ich ahne es, hab Angst davor, will weg und doch. Den Ausdruck, mit dem du mich beobachtest, verwenden Jäger für ihre Beute. Du fragst mich, ob ich schon feucht zwischen den Beinen bin. Kann nur nicken, Sprachvermögen abhanden gekommen. Schiebst deine Hand unter mein Kleid, prüfst mit deinem Finger außen, innen. Ich krampfe am Glas fest, um nicht aufzustöhnen. Aber du nimmst den Finger wieder weg. Später, sagst du. Bring es fertig, Konversation zu machen, bis du aus meinem Cola-Glas den Eiswürfel fischst und damit eine heiß-kalte Spur auf meinem Schenkel ziehst. Du umkreist meine Klit, das geschmolzene Wasser rinnt zwischen meinen Schamlippen hinunter zu meinen Pobacken. Eine Stunde und ein Essen später sitzen wir im Auto, suchen einen abgelegenen Platz im Wald. Du fährst. Zieh dein Kleid hoch. Ich will deine Möse sehen, befehlst du mir. Kann ich verhindern, dass ich zittere, während ich darauf warte, was als nächstes geschieht? Mach es dir selbst, ich will zusehen. Ich beginne mit den Fingerspitzen an den Knien, streiche höher an den Innenseiten der Schenkel, fahre mit dem Zeigefinger um meine Klit. Es macht mich an, wie du immer wieder von der Straße zu mir schaust, weiter sagst. Ich teile mit der linken Hand meine Schamlippen, spreize sie ganz weit und dringe mit der rechten in mich ein. Fühle meine Nässe, wie weit ich bin. Inzwischen hast du den Wagen abgestellt, dich mir zugewandt und verfolgst jede meiner Bewegung. Siehst, wie sich mein Becken meinen Händen entgegenwölbt, wie ich rhythmisch immer wieder in mich eindringe. Ich will dir gefallen, werde schneller, mein Atem geht stoßweise, bis ich ihn anhalte, wie ich es immer tue, bevor ich komme. Mein Höhepunkt endlich bringt nur wenig Erlösung. Weiß ich doch, dass dies erst der Anfang ist. Wir steigen aus, gehen ein Stück, bis dir eine Stelle gefällt, an der du die Decke ausbreitest. Du stehst vor mir. Die Sterne geben genug Licht, dass ich deine Augen sehen kann. Mit einem Griff löst du die Haarspange, ehe du dich zu mir beugst. Du küsst mich. Deine Zunge nimmt meinen Mund in Besitz, als würde er dir gehören. Du leckst über meinen Hals, meine Schultern. Dazu deine Hände, die meine Brüste umfassen, meine Arschbacken. Ich krall mich an deinem Rücken fest, nur mit den Fingerkuppen, damit kein Zeichen bleibt von dem, was wir hier tun. Streichle deinen Hals, fahre durch deine Haare. Du streifst die Träger von meinen Schultern. Das Kleid fällt mit einem Rascheln zum Boden. Für einen Moment verharrst du. Betrachtest mich von Kopf bis Fuß, bis du mich mit einem Ruck hochhebst und auf die Decke legst. Wieder küsst du mich, fährst mit der Zunge in mein Ohr, leckst an mir, nimmst meine Nippel in den Mund, erst den einen, dann den anderen. Du saugst. Ich spüre deine Zähne, das macht mich heiß. Du glaubst gar nicht, wie sehr. Deine Haut fühlt sich so gut an. Ich will dir das Shirt ausziehen, da hältst du meine Hände fest. Nein, dazu dieser Blick von dir. Ich kämpfe gegen dich an, doch gegen deinen Griff habe ich keine Chance. Du setzt dich auf mich, hältst mich mit deinem Gewicht am Boden, kein Entkommen. Langsam, ganz langsam öffnest du deinen Gürtel und ziehst ihn heraus, ohne dabei die Augen von mir zu nehmen. Mit dem Leder streichst du über meinen Hals, meine Brüste, meinen Bauch. Lust gewürzt mit einer Spur Angst. Dann fesselst du meine Hände, drückst sie über meinen Kopf ins Gras, die bleiben hier. Immer noch auf mir sitzend, ziehst du dein Shirt aus. Du bist so schön, so schön. Deine Brust, deine Schultern, deine Oberarme und ich kann dich nicht berühren. Mit diesem deinem wissenden Lächeln streichst du von den Fesseln über die Innenseiten meiner Arme bis zu den Achseln, umfasst mein Kinn und küsst mich wieder. Das Wort Kuss ist zu schwach für das, was geschieht. Mit deinem Mund nimmst du vorweg, was noch kommen wird, nimmst mich. Ich spüre dein ganzes Gewicht auf mir. Die Grasbuckel drücken mir ins Kreuz. Es stört mich nicht. Ich habe nur Sinne für deine Haut, die an meinen Brüsten reibt. Du greifst meine Haare, streckst meinen Hals, bis meine Kehle blank vor dir liegt. Nur mit den Fingerspitzen zeichnest du eine Linie von meinen Lippen über den Hals und weiter. Deine Zunge folgt ihnen zu meinen Brüsten, zu meinem Nabel. Jeden Zentimeter meines Körpers berührst du. Deine Hände sind überall, mal zart wie ein Schmetterlingsflügel, mal kräftig, beinahe, dass es weh tut. Der Wind trocknet die Feuchtigkeit auf meiner Haut, kühler auf Glut. Berausche mich an deinem Duft, süß und ganz Mann. Jetzt sind deine Lippen an meinen Schenkeln mit einer Langsamkeit, die mich zum Wahnsinn treibt. Leckst du meine Leistenbeuge, den Po-Ansatz, sparst die Klitoris aus, die ganz angeschwollen ist, bis ich es kaum noch aushalte. Du trinkst mich, nimmst mich mit der Zunge, während du mein Becken mit den Händen ganz nah an dein Gesicht ziehst. Endlich saugst du an meiner empfindlichsten Stelle, während du einen Finger in meinen After schiebst und den anderen in meine Möse. Ich berste beinahe vor Lust. Du bist so wunderbar, dass es schmerzt. Ich bin dein, jetzt in diesem Augenblick, ganz und gar dein. Immer wieder leckst du, saugst du, treibst mich höher und höher, bis ich mit meiner Heftigkeit komme, dass es mir die Tränen in die Augen treibt. Jetzt lässt du von mir ab, lässt mich zu Atem kommen, küsst mich. Du schmeckst nach mir, streichest die Tränen weg. Als ich wieder atmen kann, ziehst du deine Hose aus. Dein Glied groß und hart. Jetzt darfst du ihn in den Mund nehmen, sagst du. Alles, was du willst. Ich knie mich über dich, fasse mit den gefesselten Händen deinen Schwanz, lecke langsam von deinen Hoden über den Schaft bis zur Spitze immer wieder. Dann umkreise ich mit der Zunge die Kuppe, nehme mir Zeit für jeden Millimeter. Das Bändchen, den Ring, die kleine Kerbe. Du stöhnst, wie gut das ist. Gibst dich ganz deinen Empfindungen hin. Schließlich nehme ich ihn zwischen die Lippen, tief, ganz tief. Du kreist dich in mein Haar, ja, genau so. Hältst mein Gesicht dort, damit ich nicht aufhören kann. Meine Zungenspitze tänzelt. Nehme deinen Schwanz rhythmisch auf, lecke. Meine Lippen reiben über den Rand deiner Eichel. Speichel läuft herunter, tropft auf meine Finger. Bitte, ich brauche meine Hände, damit es noch schöner für dich wird. Du löst die Fesseln und endlich kann ich deinen Bauch streicheln, deine Hoden, das kleine Stück zum After. Meine Hände gleiten an deinem Schaft auf und ab. Du spürst abwechselnd Lippen und Zunge an deiner Kuppe, dann wieder meine Finger. Ich merke, wie du abgehst, wie du am liebsten kommen möchtest, aber du hältst dich zurück, hältst mich auf, noch nicht. Du rollst dich wieder auf mich, packst meine Handgelenke, hältst mich am Boden fest. Der Jäger setzt seiner Beute den Fuß in den Nacken. Dein Glied drückt gegen meine Scham. Gleich, ich weiß es. Ich werde dich jetzt ficken und du wirst mir dabei in die Augen schauen, sagst du. Ich will sehen, wie du kommst. Hast du überhaupt eine Ahnung, welche Macht in deiner Stimme liegt? Sie paralysiert mich, raubt mir das letzte bisschen Verstand. Mit einer schmerzhaften Langsamkeit schiebst du deinen Schwanz in mich hinein, Millimeter für Millimeter. Ich flehe dich an, endlich ganz in mich zu kommen, bitte. Ich bin so hungrig, will dich so sehr. Doch du lässt dich nicht beirren, verharrst immer wieder, zögerst es noch ein bisschen hinaus. Du fühlst dich wunderbar an in mir, einfach richtig. Die Intensität meiner Lust erschreckt mich. Habe nicht geglaubt, so etwas fähig zu sein. Habe nicht geglaubt, mich je so fallen zu lassen, mich loszulassen. Endlich, endlich fühlst du mich ganz aus. Ich schließe instinktiv die Lider, spüre der Lust nach, die meinen ganzen Körper erfasst. Sieh mich an, befiehlst du, sieh mich an. Deine Augen sind ganz dunkel, die Iris ein schmaler Ring um eine schwarze Sonne. Mehr nehme ich nicht wahr, nur deine Augen und deinen Schwanz in mir. Überraschend stößt du zu. So hart, so heftig, dass ich schreie. Sehr schön, so ist es gut, sagst du mit einem Lächeln und stößt wieder zu. Einmal, zweimal, wieder und wieder. Du nimmst mich. Und am Ende wirst du nichts übrig lassen. Ich weiß es und es ist mir egal. Du spürst das Zittern, das mich durchfährt, das meinen Höhepunkt ankündigt. Ja, komm schon, komm schon. Für einen Wimpernschlag erstarre ich. Der Augenblick absoluter Ruhe, bevor ein Sturm losbricht. Deine Augen fixieren meine, geflüstert. Komm, jetzt. Und es bricht aus mir heraus. Ich schreie, schreie, es will nicht enden. Jetzt erst zerspringt der Damm, der deine Lust zurückhielt. Du gibst meine Hände frei, umklammerst meinen Rücken. Ich lege die Arme wie ein Joch um deinen Hals, ziehe mit den Fersen dein Becken an mich. Ich komme, sagst du, ich weiß es, fühle es mit allem, was ich habe. Das Pulsieren deines Schwanzes, die Kraft, mit der du dich festklammerst, sodass ich kaum Luft holen kann, dein Atem stoßweise. Mit einem Aufbäumen verströmst du dich in mir, heiß, birgst dein Gesicht in meiner Halsbeuge und unterdrückst so dein Stöhnen. Dann ruhst du auf mir, in mir, streichst mir die verschwitzten Haare aus der Stirn, berühre deine Wange, betrachte dein Gesicht. Herzschlag, der abflaut. Nächtliche Brise, die Hitze vertreibt. Als du mich genommen hast, nahmst du alles fort und hast nur eine leere Hülle zurückgelassen. Ich fühle mich vollkommen. Ikarus ist an dem Tag in den Himmel gestiegen und hat sich die Flügel verbrannt. Ich weiß es besser. Zur Sonne fliegt man nachts.
Ja, Frau Jakob, in welcher Zeitung haben Sie das gefunden?
Leider in keiner Zeitung. Ich habe das in meinem E-Mail-Postfach gefunden, von einer sehr begabten Autorin. Ich weiß nicht, ob ich sagen soll, wer es ist.
Ich weiß es ja natürlich auch nicht, ob du das sagen sollst.
Darf ich sagen?
Ich weiß es ja nicht, ob du das sagen darfst.
Wir kennen sie alle, das ist die wunderbare Heike Wolf, die das geschrieben hat.
Ach so. Das ist natürlich jetzt das einzige Problem, also ich sag mal, mir hat es ja sehr gut gefallen, aber ich könnte mir vorstellen, dass der Herr Dohr jetzt den Mitschnitt irgendwo in die Nachtstunden verschieben muss. Okay, das lassen wir jetzt mal so gelten. Also es könnte noch mehr kommen von der Sorte sozusagen.
Ja, ich finde auch.
Ja, sagt keiner was anderes.
Ne? Sagt keiner was anderes. Gut. Es war mir ein Vergnügen.
Uns erst. Hm.
Soll ich mal noch einen Zettel ziehen oder ich weiß nicht, soll ich vielleicht was anderes lesen?
Ich habe jetzt gerade überlegt, ob wir jetzt erstmal eine Pause machen.
Falls jemand Wasser bestellen möchte oder so.
Möchtest du trotzdem vorher noch ziehen?
Natürlich.
Bitte.
Pause.
Ja, sag mal, bist du der Onkel vom Fernsehen?
Bitte?
Bist du der Onkel vom Fernsehen?
Ich bin der Onkel vom... Ich sehe nichts.
Licht ans Fahrrad.
Nein, es ist irgendwie... Wie machen die anderen das? Ach, so seitlich. Wir machen das mal so rum. Da sich also rein zufällig heute das Thema Zwischenmenschliches ergeben hat, ja, ich habe was Passendes dazu.
Bist du sozusagen vorbereitet?
Ja.
Oder hast du sowas immer einstecken?
Eine Psychoanalyse. Ja. Also ich fange mal so an. Der vorliegende Fall, mit dem sich bereits namhafte Psychologen beschäftigten, zeigt einmal mehr, welchen enormen Einfluss frühkindliche Prägungen auf die spätere Selbstfindung innerhalb der Gesellschaft haben. Ja. Das 9-jährige Mädchen, mit dem alles begann, hatte den Fetisch einer roten Kappe zu eigen, die sie ständig trug und ihr so den Spitznamen Rotkäppchen einbrachte. Um ihr Handlungsmuster besser verstehen zu können, muss gesagt werden, dass sie nach dem frühen Tod ihres Vaters als Einzelkind von ihrer Mutter in eine Ersatzrolle geschoben wurde, mit der sie altersmäßig völlig überfordert war. Da ihr außerdem ein gesundes Leitbild zur eigenen Identitätsfindung fehlte, wurde bereits im Alter von ca. 5 Jahren die Grundlage zu einem hysterisch-depressiven Wesen geschaffen. Eines Tages beauftragte ihre Mutter Rotkäppchen, der hypochondrischen Großmutter, die durch ihr psychosomatisch bedingtes Hüftleiden so gut wie ans Bett gefesselt war, die täglichen Psychopharmaka zu bringen. Rotkäppchen, deren Unfähigkeit, Bedürfnisspannen zu ertragen, der Mutter unterbewusst durchaus bekannt war, wurde von ihr aufgefordert, sich nicht von ihrer Wunschbesessenheit und dem Drang zur Sofortbefriedigung überwältigen zu lassen, sondern auf direktem Weg zur Hütte der Großmutter zu gehen. Rotkäppchen gehorchte auch, bis sie einem großen, ungepflegten Wolf begegnete. In ihrer vorpubertären Naivität erkannte sie seinen äußerst stark erlebten Impuls zur Überkompensation von Aggressivität nicht. Er schlug vor, der Großmutter einen Strauß Blumen von der nahegelegenen Wiese zu pflücken, denn als allgemeingesellschaftliches Symbol für Zuneigung würde dieser vielleicht die Angst der alten Frau mildern, nicht wirklich geliebt zu werden. Als das naive Mädchen begann, gemäß ihrer persönlichen Farbpräferenzen Blumen auszuwählen, machte sich der Wolf auf den Weg zur Großmutter und sein aggressives Energiepotenzial entlud sich spontan, indem er die alte Frau auf der Stelle fraß. Als Rotkäppchen die Hütte betrat, bemerkte sie, als Selbstschutz bereits abgestumpft im Umgang mit der kränkelnden Frau, keinerlei Veränderung. Lediglich einige unwesentliche Äußerlichkeiten wurden ihr intuitiv bewusst und so fragte sie: Großmutter, warum hast du so große Augen? Damit ich deine Körpersprache besser analysieren kann. Aber Großmutter, warum hast du so große Ohren? Damit ich deine Ängste besser verstehen kann. Und Großmutter, warum hast du so einen großen Mund? Damit ich dir bessere Tipps für deine Ich-Findung geben kann. Mit diesen Worten verschlang der Wolf das Mädchen und fiel alsbald in einen traumlosen Schlaf. Nun ereignete es sich zur selben Zeit, dass S. Freud dem Ursprung des Über-Ichs auf der Spur war. Ich kann mit dem umblättern. Des Über-Ichs auf der Spur war, den er ganz in der Nähe dieser Hütte vermutete. Als er das laute Schnarchen des Wolfes hörte, fühlte er sofort, dass nur ein Wesen mit einer starken schizoiden Ausprägung solche Töne von sich geben könne. Immer auf der Suche nach aussagekräftigen Beispielfällen für sein neues Buch betrat er die Hütte, weckte vorsichtig den Wolf und versprach ihm 50 kostenlose Therapiestunden, wenn er ihm seine Lebensgeschichte erzählte. Das nun folgende ist ein erschreckendes Beispiel für die Auswirkungen intrafamiliärer Spannungen auf die Entwicklung eines Welpen. Als Kleinstwolf von nur wenigen Wochen verließ sein Vater das Rudel und die Mutter begann ein Verhältnis mit einem gefürchteten Pitbull-Terrier aus Hannovers Innenstadt. Dessen raue, um nicht zu sagen brutalen Umgangsformen gegenüber den Welpen beeinflussten deren zartsensibles Gefühlsleben nachhaltig. Da sie in der Folgezeit nicht die benötigte Atmosphäre der Geborgenheit fanden, um ein Urvertrauen in das Leben zu entwickeln, blieb die allererste Du-Findung aus und es entstand ein tiefes Misstrauen gegen die Welt sowie das permanente Gefühl, sich zur Wehr setzen zu müssen. Die latente Unfähigkeit, adäquat zu kommunizieren, verhinderte die spätere psychosoziale Selbstfindung. Nach 2 gescheiterten Hypnoseversuchen, mehreren Zeichnungen und einem sehr intensiven Gespräch gelang es dem Meister der Psychoanalyse jedoch, das zu lange vor der Umwelt versteckte, mitfühlende Ich des Wolfes anzusprechen und dieser übergab sich gerade noch rechtzeitig, um Rotkäppchen und seine Großmutter lebend herauszuwirken. Da Freud unmöglich alle 3 Personen betreuen konnte, immerhin waren traumatische Folgen zu erwarten, holte er schnell einige Kollegen zur Stelle, um eine persönliche Betreuung während und nach dem Abklingen des akuten Schockzustandes zu gewährleisten. Eine mehrjährige Therapie ermöglichte es Rotkäppchen und seiner Großmutter schließlich, ihre Klaustrophobie zu überwinden. Der verkannte und missverstandene Wolf allerdings konnte mit seinen Schuldgefühlen nicht leben. Auch eine stationäre Behandlung hinderte ihn nicht daran, beim ersten Freigang aus seiner Kammer dem letztlich auf Selbstvernichtung ausgerichteten Todestrieb nachzugeben und sich in den klinikeigenen Brunnen zu stürzen.
Apropos Brunnen stürzen, sag mal, hast du dir eigentlich mal Gedanken gemacht, was du auf der Musik dazu spielst, zu der Sendung, die ja, da jetzt ja so immer stehen ist?
Peter und der Wolf.
Okay. Wir werden lauschen.
Ja, kein Thema. Das ist Peter und der Wolf, 23 Minuten, also das sollte passen.
Vielleicht gelingt es dir, was rauszuschneiden aus dem Wolf.
Warum?
Ja, das ist kurz, aber...
Rudolf Hess.
Ja, Rudolf, schön, dass du da bist.
Ja, können wir doch immer. Können wir auch gerne.
Das wollte ich doch bloß noch hören.
Ja. So, ich habe natürlich hier von dem Thema hier, von der, das nicht zu wussten, habe mein übliches mitgebracht. Habe hier ein Gedicht ohne Rückkehr, das ist aber schon etwas älter, vielleicht ungefähr 10 Jahre. Und dann habe ich Der Schlüssel, das habe ich erst jetzt geschrieben, ich glaube, muss mal gucken. Februar, also dieses Jahr im Februar, dann habe ich Gestern, heißt das Gedicht, das ist auch von jetzt.
Von gestern.
Ja, von gestern, ja, nicht ganz von gestern. Und dann habe ich noch etwas tierisch Heiteres, aber kurz.
Du.
Bunte Träume und der Frosch.
Und du bringst Bilder mit neuerdings.
Der Frosch aus meinem Garten, den habe ich da fotografiert.
Der lebt jetzt sozusagen fort.
Ja, das ist aber auch schon, das ist schon ein bisschen älter vom Frosch.
Gut. Schön.
So, fange ich an. Muss ich mich vielleicht auch so hinsetzen.
Gut so.
Ja, geht.
Willst du ein bisschen Licht haben? Oder ein bisschen weniger?
Oder? Geht so, ja. Ohne Rückkehr. Die Zeit, die mir die Jugend nimmt. Und jeder Tag, der dir entrinnt. Des Lebens Gnade oder Glück. Dieses kehrt niemals zurück. Den Wein, den du hast einst genossen. Das Pulver, das du hast verschossen. Den Apfel, den du hast gepflückt. Dies alles kehrt niemals zurück. Das Wasser, das der Quell entsprossen. Das Blut, das einst im Kampf vergossen. Das harte Wort, das dir entflossen. Auch wenn es deiner Seele drückt. Dies alles kehrt niemals zurück. Manch schöne Zeit in deinem Leben, den Taler, den du ausgegeben, den ersten Kuss, den du vergeben und das erste Liebesglück, alles das kehrt nie zurück. Genieß das Leben, wie es ist, denn kurz ist nur die Daseinsfrist, denn eines bleibt gewiss bestehen, wer einst gekommen, der muss auch gehen. Der Schlüssel. Was ist wohl des Lebens Schlüssel, der da hält so viel zurück? Liegt er in der weiten Ferne oder ist es nah, das Glück? Stetig quält den Mensch die Frage, die ihm täglich arg bedrückt. Wann weicht von mir Pein und Plage? Wo ist der Schlüssel zu meinem Glück? Ist es des Alltags grauer Mantel, der etwas mit List versteckt? Was steht hinter jenen Siegel, das Schloss und Riegel so verdeckt? Oft scheint ins Antlitz deiner Sinne ein silberhelles, falsches Licht. Gib Acht, halt deinen Trank noch inne, dass jener Schlüssel nicht zerbricht. Es ist der Zorn oft in der Hitze und des Wortes böser Schall. Doch Lug und Trug steht an der Spitze. Auch Habgier bringt das Glück zum Fall. Es winkt das Glück von fernen Sterne, von Zeit zu Zeit uns wage zu. Folgen wollen wir ihn gerne, heute ich und morgen du. Verbanne sie die argen Worte, verbanne falschen Glanz und Schein. Es wird sich öffnen dann die Pforte, und das Glück ist sehr bald dein. Gestern. Der Augenblick, der ist verronnen. Sieh, wie er in Stücke bricht. Die Zeit hat ihn mir fortgenommen. Sie löscht von gestern schon das Licht. Gestern tanzte noch die Rose im Sommerwind den letzten Tanz. Wenn der Abend sie liebkose, ist gewelkt ihr Flor bald ganz. Da war die Lust, da war die Freude, es fiel so manches arges Wort. Es hat die Zeit es längst verschlungen, sie nahm es lautlos von mir fort. Es wächst die Frucht stets meiner Arbeit, die mir stetig wird beschert. Es läuft die Zeit in irren Schritten, das Brot von gestern ist verzehrt. Es sind die Farben schon erloschen, Ihr seltsam Licht ist nicht mehr wahr. Verweht ist längst der Tag von gestern, der Morgen neues Licht gebar. Ich sehe die Rose noch von gestern, wie sie tanzt im Sommerwind. Sie tanzt erhöht mit ihren Schwestern. Heute starb sie sehr gelind. Gestern, das ist schon Geschichte. Gestern war ich doch noch Kind. Heute leuchtet hell im Lichte, was morgen hat, verweht der Wind. Es ist die Zeit in nichts verflossen. Es ist verweht, was einmal war. Ich hab mit Freude sie genossen. Sie war so bunt und wunderbar. Dank soll ich den Tag von gestern. Dank soll ich, was längst verweht. Zahl mit Freude und ohne Reue, dass jeder Tag so sanft vergeht. Bunte Träume. Ein Specht klopft fest auf einen Stamm. Er sucht die Made, fett und schramm. Verschlingt mit Lust das Krabbeltier. Schade, sag ich, war's um ihr. Warum das Wort ich hab gesprochen? Ein Falter wär aus ihr gekrochen. Den hätt ich sehr gern bunt gesehen. Doch bunte Träume schnell vergehen. Der Frosch. Wenn das Wetter wieder wettert, der Frosch nicht auf die Leiter klettert, denn er fürchtet sich vor Blitzen, bleibt auf des Glades Boden sitzen.
Das war's. Schön. Ich finde es immer schön, dass du dann so mal den Bogen kriegst, dass du da nochmal was Lustiges reinbringst. Am Anfang bist du manchmal so ein bisschen theatralisch, ne?
Ja, ich habe nicht so sehr viel Lustiges und das spare ich mir mal auf. Und
machst du ja frisch. Ne?
Und dann, das ist nicht so, muss ja auch ein bisschen aufgeheitert werden, die ganze Sache.
Ja. Schön.
Leben ist bunt und deswegen müssen wir es auch von schwarz bis weiß zeigen. Frau Pötscher.
Ja, wir haben ja vorhin mal etwas sehr Erotisches gehört. Es geht aber nur minimal in die Richtung unter dem Titel Beziehungen. Es gibt eine bestimmte Form der Gedichte. Elfchen nennen sie sich. 1, 2, 3, 4 Wörter und eins zum Schluss. Schauen wir mal, ob es euch auch gefällt. Verführung, blitzende Augen, schwellend rote Lippen, bebende Körper, zärtlich berührt. Sinnlichkeit. Du, deine Hände, sinnlich und zärtlich, Geborgenheit nur bei dir, Liebe. Erinnerung an Liebe, Geborgenheit, Halt, Wärme. Wo bist du, Geliebter? Einsamkeit. Händchen, so klein, greifen zögernd, fassen. Halten jauchzend eine Hand. Mutter. Das sind so die Einzelnen. Vorneweg habe ich noch ein Gedicht mitgebracht. Ich würde sagen, Frühling im Spätsommer. Als ich dich sah am ersten Tag, schneller gingen Puls und Herzenschlag. Du warst von Anfang an der Einzige für mich. Meine Gedanken kreisten nur um dich. Wir gingen zusammen Hand in Hand. Die Welt erschien uns im neuen Gewand. Durch dich bekam mein Herz den Stich. Ich verliebte mich. Nach dem vergangenen großen Leid begann für uns die wunderschönste Zeit. Zwei Herzen hatten gefunden sich. Ich liebe dich. So soll es ewig bleiben, das verspreche ich dir. Denn du, nur du gehörst zu mir. Wenn du fällst, dann halte ich dich. Bist du traurig, tröst ich dich. Und immer liebe ich nur dich. Das ist so. Danke. Das ist praktisch die Vorgeschichte oder Einleitung zu meiner Geschichte. Ich weiß nicht, ob es noch aufgelegt wird, Liebe so groß, so klein. Wir haben es in der Schreibwerkstatt geschrieben, beziehungsweise herausgegeben. Es sind viele Mitschreiberinnen hier verewigt. Von mir steht da drin Blitzeinschlag. Hört sich gewaltig an, ne? Claudia hatte sich auf den Urlaub in Italien gefreut und nun waren die 3 Wochen wie im Fluge vergangen. Sie war begeistert von der Leichtigkeit der südländischen Lebensart und genoss die langen Ausfahrten mit dem Mietauto in die Toskana. An den Abenden entspannte sie bei Wein und freute sich an flanierenden Menschen im Hafengelände. Wenn die Bäckerei von nebenan schloss, gesellte sich der Besitzer gelegentlich zu ihr und sie redeten bis spät in die Nacht. Manchmal ließ die leichte Berührung von seiner Hand, die eher zufällig wirkte, ihre Haut erschauern. Doch sie wollte keine Gefühle. Sie hatte die Trennung vom Freund noch nicht verdaut. Am letzten Abend gab ihr Robert, der Bäcker, einen Kuss zum Abschied, der alles andere als flüchtig war. Auch in Ordnung, dachte sie und reiste ab. Jetzt lagen schon wieder ein paar arbeitsreiche Wochen hinter ihr. Endlich konnte sie sich mit ihrer Freundin Jeanette treffen. Diese führte mit ihrem Bruder zusammen einen kleinen Reiterhof. Es gab viel zu erzählen, aber Jeanette schien bedrückt. Und Claudia hatte den Eindruck, dass sie nicht richtig zuhörte. Wie im kanadischen Indiensommer, rief Claudia fröhlich, als sie beide über das herbstliche Wiesengelände galoppierten. Kurz vor dem Waldrand saßen sie ab und ließen die Pferde am langen Zügel grasen. Sorgen? Fragte Claudia vorsichtig und rückte näher zur Freundin heran. Der Eigentümer hat Eigenbedarf angemeldet und uns zum Jahresende gekündigt, sagte Jeanette. Wo sollen wir dann mit den Pferden hin? Was Neues kommt nicht in Frage. Der alte Kredit für die Sanierung läuft noch. Außerdem sind wir auch noch die beiden Einstellpferde losgeworden. Im Moment ist es wie verhext. Ich denke, ihr habt einen Nutzungsvertrag, hakte Claudia erschrocken nach. Die Freundin schüttelte den Kopf. War alles nur nachbarschaftlich geregelt zwischen unseren Eltern und der Familie Stein. Das fällt uns jetzt auf die Füße. 3 Wochen später war Claudia wieder auf dem Reiterhof. Stell dir vor, rief sie schon von weitem ihrer Freundin zu, ich habe Post bekommen, du rätst nicht von wem. Claudia schwenkte einen Brief. Er ist von Robert. Vom Wirt hat er meine Adresse nicht bekommen. Da ist er zur Autovermietung. Die haben sie ihm gegeben. Die Freundinnen umarmten sich herzlich. Jeanette kicherte. War wohl doch ein bisschen mehr. Dann aber wurde sie gleich wieder ernst und sagte, wir müssen raus. In 14 Tagen kommt der Neffe vom Stein und will sich alles anschauen. Das mit dem Herbstfest nächste Woche machen wir noch. Jan hat schon den alten Leiterwagen in Eigenbau zum Planwagen umgestaltet. Damit wollten wir Touren anbieten. Lass uns ein Stück ausreiten, schlug Claudia vor. Ich brauche frische Luft. Tags darauf begegnete Claudia Herrn Stein vor dem Supermarkt und befragte ihn geradeaus zum Reiterhof der Freundin. Für mich kommt das auch alles überraschend, räumte Herr Stein ein. Aber Familie ist Familie und der Junge hat was Großes vor, Pension mit Gastronomie. Dem Geldsäckel der Gemeinde wird das gut tun. Das Herbstfest wurde ein voller Erfolg. Am Dienstag darauf stand ein ausführlicher Bericht in der Tageszeitung, sogar mit Fotos von Planwagen, Picknick und Lagerfeuer. Claudia las den Artikel gleich neben dem Kiosk und sagte dann zur Verkäuferin, »Schade, dass das mit dem Reiterhof bald vorbei ist.« »Ist eben Privatbesitz«, antwortete die, »gegen den Neffen von Stein kann man heutzutage nichts mehr machen.« »Was kann man gegen den Neffen vom Stein nicht machen?« erklang hinter Claudia eine Stimme. Wie elektrisiert drehte sie sich um und bekam große Augen. »Mein Gott, der Robert Heinrich, ja gibt's denn den noch? Ich denke, der ist in Italien groß im Geschäft und nun steht er hier, wohl auf Besuch beim alten Stein. Die Zeitungsfrau schaute neugierig von einem zum anderen. Claudia war sprachlos. Du bist der Neffe von Stein, der den Börnerhof kaputt machen will? Brüst wandte sie sich ab. Aber Robert fasste sie rasch am Arm und drehte sie zu sich herum. Ich will hier gar nichts kaputt machen. Vielleicht war der Onkel zu voreilig. Er zögerte und sagte dann ehrlich: Ich hatte Heimweh, schon längere Zeit. Das ist die Wahrheit. Außerdem habe ich mich in dich verliebt. In deiner Nähe neu anzufangen, war verlockend. Komm, lass uns zum Börnerhof rausfahren. Ich wollte ihn mir sowieso ansehen. Er schaute Claudia verliebt in die Augen und sagte leise: Bei mir hat damals der Blitz eingeschlagen, wie aus heiterem Himmel. Ja, so geht's auch manchmal.
Da haben wir ja heute total die Naturgewalten. Ne? Also wir hatten die Sonne, ne, die nachts scheint. Ne? Oder zur Sonne fliegt man nachts. Ne? Dann hatten wir Elfchen, hatten wir. Ne? Märchen aus psychologischer Sicht. Ne? Ja. Den Herrn Heine hatten wir. Den Herrn Gräfer auch.
Gute. Ja. War doch ein toller Tag heute, war oder?
Schön. Ne? Die Elfchen haben mir übrigens sehr gefallen. Ich weiß, dass das ganz schwer ist. Und ich würde mir da mehr wünschen.
Oh, mehr?
Mehr.
Ja, ich habe auch noch eine ganze Teile davon.
Mitbringen.
Natur und Umwelt, je nachdem.
Ich finde die schön, weil das sind so, man wird angeregt zum Denken. Also,
ja, das ist ähnlich funktioniert das auch mit Haikus. Das ist so ein bisschen anders, 5 Silben, 7 Silben, 5 Silben. Aber ich sage immer, die letzte Silbe oder das letzte Wort ist immer das Schwierigste, weil das dann das...
Ah, genau.
So, das kommt dann.
Also ruhig mitbringen. Kann man immer mal so.
Ja, auch mal so zwischen eins. Vielleicht.
Schön, ne? Sehr schön.
Ja, okay. Na dann.
Ja. Ich möchte mich bedanken bei allen, die da waren, gelesen haben. Da waren der Hador, der mitgeschnitten hat. Kaffee Klofka, dass wir hier sein durften. Ja, und ja, danke schön. Schönen Abend noch. Oder?